Hallo, hi und herzlich willkommen zu Die Metalisten, die Ace of Podcasts. Wir haben uns darauf geeinigt, das Ö ist stumm. zur Folge namens Dudelsack und Schellenkranz. Wir hätten noch Drehleiter erwähnen sollen.
Also, Drehleiter, ja.
Drehleiter vor allem, Drehleier.
Du bist ja in der Feuerwehr aktiv, von daher ist Drehleiter.
Ja, Was wir heute vorhaben, ist tatsächlich, wir haben nicht zu viel versprochen, uns selbst. Wir haben einen Gast eingeladen. Wir haben letztes Mal auch schon ganz viel über Bass gesprochen und deshalb haben wir gedacht, wir haben ja jetzt schon so ultra viel Zuspruch gehabt bisher.
Ja, und da könnte man natürlich sagen, wir haben jetzt mit einer Folge und einem Intro haben wir es geschafft, so viel Aufmerksamkeit zu erregen, dass uns die Leute die Bude einrennen und wir natürlich sämtliche Starbasser der Region und des Landes irgendwie, natürlich, die wollen mitmachen, die wollen dabei sein und die wollen unsere Plattform nutzen, um als Jungmusiker dann auch noch ein bisschen Aufmerksamkeit zu erregen. Und das, ja, dem wollen wir eine Plattform bieten. Und da mussten wir natürlich irgendwie auswählen und haben dann einfach nach dem Leistungsprinzip entschieden und haben den Besten gewählt. Das wäre eine Erklärung für unseren heutigen Gast und eine mögliche Einleitung. Es kann aber auch einfach sein, dass sich eure beiden Biografien an einer bestimmten Stelle überschnitten haben.
Ja, und deshalb sage ich recht herzlich willkommen, Frank Heim von Saltatio Mortis, Bassspieler in der Dudelsack- und Schellenkranz-Fraktion, die deutsche Mittelalter-Rockmacht in, ja, sogar international. Also können wir ruhig gerne ein bisschen weitergreifen an der Stelle. Frank, schön, dass du bei uns bist.
Einen wunderschönen guten Abend und beziehungsweise je nachdem, wann ihr es hört, guten Tag, gute Nacht und guten Mittag. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, kommen wir gleich mal zu dem Punkt, wo haben wir uns denn eigentlich kennengelernt? Also ich habe jetzt tatsächlich, nachdem wir uns heute Mittag nochmal kurz ausgetauscht haben, zurückgerechnet, das muss 2001 gewesen sein.
Ja.
Zum allererst. Also tatsächlich, ja. 20 Jahre lang kennen wir uns jetzt schon.
Da waren wir jung.
Ja, nicht minder attraktiv, muss man sagen, aber jünger, deutlich. Und das Schöne dabei ist, tatsächlich, wir haben uns beim Computerspiele-Testen kennengelernt.
Genau.
Das eine Gemeinsamkeit, die wir damals hatten. Du bist dann relativ zügig in die Musik abgebogen. Und da warst du eh schon zu Hause, glaube ich. Ich bin in eine andere Richtung abgebogen, aber das war so der Kern, wo wir uns kennengelernt haben und tatsächlich nicht aus den Augen verloren.
Ja, die Welt ist klein und es gibt immer Gründe, warum sich Leute begegnen. Sei es auch für einen Podcast.
Kommen wir mal zu dir im Persönlichen. Jetzt spielst du ja eine besondere Art von Instrument. Und damit meine ich nicht nur den Bass, sondern mit Vorliebe ein Instrument namens Chapman Stick. Ich habe mich da mal eingelesen und als Amateur muss ich sagen, ich habe relativ schnell abgebrochen, nachdem ich festgestellt habe, dieses Ding hat 16 Saiten. Das ist viermal.
Nicht ganz.
Oh, jetzt bin ich gespannt.
10 oder 12. 10 oder 12 sind die Standard. Geschichten, aber erklär gerne noch ein bisschen was aus deiner Recherche, nachdem du kurz aufgehört hast.
Ja, ich wollte sagen, ich habe dann auch relativ schnell wieder aufgehört zu lesen, weil mit einer Gitarre mit 6 Saiten bin ich schon komplett überfordert und jetzt kommt ein Instrument, das hat deutlich mehr. Und Bassspieler waren für mich eigentlich eine Seite und wenn eine zweite dazu kommt, brauchst du schon einen Gitarristen.
Das stimmt. Wir Bassisten haben auch die anderen 3 Saiten oder die anderen 4 oder 5 Saiten eigentlich nur als Ersatzseiten dabei, damit wir nicht so oft wechseln müssen. der Chapman Stick ist, sag jetzt mal, im Metal-Bereich weniger verbreitet, aber nennen wir es mal im experimentellen Musikbereich und genau da bin ich drauf gestoßen. 1997 gab es ein Album von Dream Theater namens Falling Into Infinity und der erste Song, da hatte der Bass einen komischen Sound. Und der Song hieß New Millennium und der Bassist John Mayang hat einen Stick gespielt, nachdem früher konnte man ja noch, also es ist auf Spotify schwierig, in so ein Heftchen reinzugucken und Dinge zu lesen. Und das habe ich früher oft und gerne gemacht. Und da stand dann Chapman Stick, keine Ahnung, was das ist. Es gab das Internet schon, dann habe ich dann irgendwann rausgefunden, was es ist. Und 3 Jahre später, im Jahr 2000, habe ich meinen bestellt. Ich hatte das Glück, also ich habe einen 12-seitigen, es nennt sich Grand Stick. Und zum Stick, der Stick ist ein sogenanntes Tapping-Instrument. Wer Gitarre spielt oder Eddie Van Halen kennt, weiß, was Tapping ist, zumindest im Ansatz. Und das Instrument wird eben, ein Ton wird erzeugt gegenüber einer Gitarre, indem man einfach mit einem Finger direkt auf den Bundstab hämmert und die Saite anfängt zu schwingen. Es gibt so einen perkussiven Ton. Und der Stick ist eigentlich sehr alt von der Grunderfindung her. Und ich habe meinen jetzt auch, ja, über 20 Jahre. Und der Vorteil an dem Stick war einfach, man kommt da auf neue Ideen, weil das Instrument sehr anders gestimmt ist und die Saiten anders draufgezogen sind und so weiter. Aber so ein Podcast hat ja natürlich, muss ja so einen Wow-Effekt haben. Ich habe nämlich meinen Stick tatsächlich nicht da, der wurde gerade gerichtet, so eingestellt und so weiter. So was mache ich ja nicht selber, aber ist auch gut, dass ich keine Reifen selber wechsle.
Ja, manchmal ist es besser.
Genau, ich habe nämlich irgendwann auf 1995, nee, nicht 95, kann ja nicht sein, irgendwann 2003, 2004 auf einem Sampler von deutschen Chapman-Stick-Spielern habe ich einen Song gehabt und ein paar andere Leute auch. Und einen anderen Namen, den kenne ich seit vielen, vielen Jahren. Und dieser Herr macht etwas Ähnliches wie ein Stick, eine sogenannte Touch-Gitar. Und die Touch-Gitar.
Mhm. Oh. Die hat ja genauso viel.
Die hat 8 Saiten. In dem Fall, die Leute, die im Podcast hören, können natürlich nicht sehen, dass ich eine Touch-Gitarre gerade ins Bild halte.
Ich wollte gerade sagen, wir haben es ist gerade sehr praktisch, genau. im Podcast-Business, dass wir haben einen entscheidenden Vorteil, dass wir dich natürlich sehen,
natürlich.
An der Stelle.
Und vielleicht, also keine Ahnung, ich kann euch ein Bild davon schicken, falls ihr es irgendwo posten wollt. Oder für, für die Liner Notes. Dieses Instrument nennt sich Touch Guitar, ist sehr Stick-ähnlich. Ich sage jetzt mal vorsichtig, es ist eine Weiterentwicklung des Sticks. Es basiert auf der gleichen Technik, nur die Haltung ist anders. Und ich sage jetzt mal, für Laien ergonomischer. Es ist ergonomischer, es hat ein Body. Ein Stick ist quasi wie so eine Dachlatte aus dem Baumarkt mit ein paar Saiten drauf.
Das wollte ich sagen. Ich habe bei meinen Recherchen dann festgestellt, das sieht, ist wirklich ein bisschen wie so eine teilweise so in den 80ern gab es ja auch so Gitarren reduced to the max, ne? Das, genau. Wo einfach alles irgendwie weg war. Du hattest oben, du hast es nichts zum Stimmen gefühlt, waren die Saiten nirgendwo aufgehangen.
Genau.
Zack, fertig.
Genau. Und der Stick wurde, ich sage jetzt mal, im für Musiker bekannt gemacht durch einen Bassist namens Tony Levin. Tony Levin ist der Hausenhof-Bassist von Peter Gabriel. Und war jahrelanges Bandmitglied bei King Crimson. Und genau da, bei diesen Arbeitgebern, hat er unter anderem den Stick eingesetzt und wurde damit halt, weil er auf großen Bühnen gespielt hat, wurde es natürlich gesehen. Und die Leute haben sich gefragt, was ist das, will ich auch haben. Und bei mir war es dann, ich nenne es mal, ein Level weiter, John Mayer. Ich bin sehr froh, dass ich das Instrument habe. Und auch jetzt hier mit der Touch-Gitarre, die ist nochmal anders gestimmt. Also warum das Leben einfach machen, wenn es auch kompliziert geht. Und das ist so, ich nenne es mal so ein bisschen. Wenn der Bass der Käsekuchen ist, dann kommt halt irgendeiner noch mit Sahne oben drauf und das ist halt letztendlich sind es diese Instrumente, die so ein bisschen mehr eine andere Art von Input geben.
Es ist ja ganz oft, dass du bei Musikstücken, die eine markante Basslinie haben, die bleiben einfach im Kopf.
Exakt.
Das hört man aus tausend Songs raus, hörst du genau den mit der markanten Basslinie, den kennt man.
Ja, ganz genau.
Gibt's Ich meine, jetzt kommt deine Liebe zu diesen ganzen Instrumenten ja nicht von alleine. Irgendwie, du hast ja auch Bass studiert, tatsächlich.
Ja, ich habe 2004 bis 2006 habe ich unter anderem an der, damals hieß es noch Jazz-Rock-Schule in Freiburg, da habe ich 2 Jahre studiert und dann habe ich ein Jahr noch BSM, Bass School in Munich. Da war mein erster Basslehrer auch, habe ich da quasi ein einjähriges Studium. Am besten macht man halt 3 Jahre Material in ein Jahr. Und das war allerdings für mich zur Weiterentwicklung. Ich hatte vorher schon unterrichtet selber. Das habe ich auch damals schon, als wir uns kennengelernt haben, Stefan. Mhm. Und das war einfach für mich, ich wollte einfach, ich sage jetzt mal, mehr Tools zur Verfügung haben, um all die Sachen machen zu können.
Ja. Und haben sich eigentlich dann, also wenn wir davon auch, wenn jemand, ich sag mal, Musik studiert, professionell sich Musik mit Musik auseinandersetzt, hast du eigentlich auch, also gibt es bei dir Lieblingsbands an sich oder, keine Ahnung, bist du als professioneller viel breiter gefächert als wir einfachen Leute? Musikalisch.
Ich finde es gut, dass du die Bassisten direkt auf so einen Thron erhebst. Aber ich weiß, was du meinst.
Nee, ja, ach so, stimmt. Ich hab von Musikern gesprochen. Das tut mir leid.
Genau. Wir fahren ja nur mit und tragen Koffer. Also ich habe natürlich, ich nenne es mal Lieblingsbands, Lieblingskünstler, Lieblingsmusik. Und ich sehe aber auch, ich sage jetzt mal Musik, die ich freiwillig nicht in meiner Playliste, wie man heutzutage sagt, abspielen würde oder nicht in meinem CD-Schrank finde, kann ich unter einem professionellen Ansatz sehen und zwar sehr gerne sogar. Ich sage jetzt mal so, das tendenziell ist nicht, also wahrscheinlich steht nicht ganz oben bei mir Scooter, aber ich sage jetzt mal, allein das Verständnis dafür, dass viele andere Menschen das gut finden, erweckt bei mir zumindest ein Interesse aus professioneller Sicht zu sagen, hey, was hat das, was den Leuten gefällt? Und so kann ich eigentlich alles sehen.
Das finde ich einen sensationellen Ansatz, weil ich will ganz ehrlich und für mich persönlich sprechen, wobei ich will Saltatio Mortis mit keiner Faser meines schütteren Haupthaars mit Scooter vergleichen. Aber ähnlich ging es mir bei den Recherchen dazu. Und da habe ich ein sensationelles Zitat gefunden. Ich weiß gar nicht, ob es ein Interview war oder geschrieben, dass du ursprünglich, als du bei Saltatio Mortis, ich sag mal, eingestiegen bist, das war ja, glaube ich, auch so ein stufenweiser Einstieg.
Ja.
Erstmal so ein Aushelfen und dann immer mehr, dass du gesagt hast, okay, Leute, aber ich will Rock spielen.
Ja.
Das heißt, die Shows bei Live-Sachen, die nehme ich mit. Aber mit den Mittelaltermärkten, lass mal.
Genau, also wie du schon in deiner Recherche richtig erkannt hast, war es damals so, ich sollte erst Gigs aushelfen, 2 und dann nochmal 3 und dann ging es ins Studio, also die Band ging ins Studio und hatten natürlich keinen Bassisten, also keinen festen. Und dann hat man mich gefragt, würdest du die Platte mit aufnehmen? Ich habe gesagt, ja, ist eine Ehre auch, wenn man so gefragt wird, als junger, aufstrebender Mensch, der mit Musikern rumhängt. Und dann habe ich mir gedacht, ja, cool. Und dann irgendwann im Studio haben sie mich gefragt, hey, Und die Band hat ja, das Kuriose an meiner Band ist, dass meine Band, ich nenne es mal viele, ja, ich sage jetzt mal, die haben nicht als Rockband angefangen, die haben irgendwo an der Straßenecke mit Trommel und Dudelsack angefangen und dann haben sie das zwei Alben lang mit elektronischer Unterstützung gemischt, nicht jedermanns Sache. Und dann kamen die ersten E-Gitarren dazu. Das heißt, die Band hat quasi, will mal vorsichtig sagen, ein paar Stilwechsel vollzogen. Und damals haben die halt 2 komplett getrennte Programme gemacht. Einmal Mittelaltermarkt und einmal die, nenn es mal, Rock-Sachen. Und ich kam beim zweiten, nennen wir es Rock-Album, erst dazu. Und damals war das noch sehr getrennt. Und ich höre privat, das klingt komisch, wenn man so lange in so einer Band spielt, ich höre diese Art verwandten Bands. Ich meine, ich kenne die Sachen, klar, aber ich habe das quasi früher nicht in meinem CD-Schrank gehabt. Und da habe ich auch den professionellen Ansatz gesehen. Ich habe gesagt, hey, hier kann ich was lernen, hier habe ich die Möglichkeit, mehr Erfahrung zu sammeln auf Bühnen, die ich sonst mit der Coverband nicht sehen würde.
Das, was du gerade sagst, das finde ich, das hört man bei Saltatio Mortis enorm. Diese Dualität dieser Band. Ja, enormer Rock mit massiven politischen Punk-Einschlag, finde ich, was mir sehr, sehr zugute kommt. Ich mag genau diese Stoßrichtung und dieser Mittelalterteil. Und genauso sieht ja auch das Album aus, aktuell. Finde ich, wollen wir da mal reingucken zusammen?
Ja, klar.
Okay, cool. Ihr habt zig unterschiedliche Medien, in denen er das raushaut. Man kann das streamen, es gibt einen Digipuck, Digipuck.
So ähnlich.
Digipuck, es gibt es als Vinyl. Das ist auch extrem cool. Natürlich, Platte liebe ich. Und ihr habt natürlich noch eine Version mit einem Albumcover.
Genau, ja.
Mit einem Coveralbum.
Ja,
so einem
genau.
Albumcover ist ein Quatsch.
Was Ähnliches, ja.
Wenn wir uns die Songs angucken, dann haben wir ja in der Mitte einen Song, finde ich, der geht so ein bisschen Richtung, wo wir gerade bei Punk waren. Der klingt anfangs so ein bisschen wie bei den Toten Hosen.
Welcher denn?
Das ist.
Für alle, die es nicht sehen, ich habe tatsächlich auf meinem iPad auch gerade das Album aufgerufen, nur damit ich mitreden kann.
Das sind ja jetzt dann auch insgesamt schon zwei, drei Songs und Alben, die ihr zusammen begleitet habt. Also
ich höre das. Also es ist mir auch schon oft passiert, ich höre irgendeinen Song und denke mir, boah, den kenne ich irgendwoher. Ja, klar, war einer von uns. Und dann, also das Hirn sagt, hey, das kennst du, aber der Verstand sagt halt nicht irgendwie, ah ja, okay, das ist der Song auf dem Album und hast in dem Jahr aufgenommen.
Ja, und ich war schon verwirrt, eben allein das Für immer frei Album, da die verschiedenen Untersegmente daraus noch rauszufiltern, das geht ja, das nimmt ja schon eine neue Ebene ein.
Ja, und vor allem, es gibt ja eine neue Edition von Für immer frei, die im August, glaube ich, rauskommt.
Ende August.
Ende August, genau, wo wir ja nochmal, ich sage jetzt mal, nochmal ein paar Rohdiamanten gefunden haben und die ein bisschen geschliffen haben, ein paar neue Songs und unser Streaming-Konzert ist da als DVD mit da, also DVD, uraltes Medium, aber ist da noch mit drauf und quasi unser erstes Konzert dieses Jahr oder halt, sag jetzt mal, nach diesem Event, was wir da seit März letzten Jahres hatten. Weißt du, welcher Song?
Ja, inzwischen weiß ich Linien im Sand.
Ja, ja. Wobei,
bin ich Spitzensong.
Wobei der am Anfang klingt der für mich und ich bin da tatsächlich Bassline nicht geschrieben, die hat irgendeiner meiner Kollegen geschrieben, klingt für mich eher nach Red Hot Chili Peppers.
Das auch. Ja. Und das ist ja einer deiner Favorites, wenn ich das noch richtig weiß.
Sehr gut.
Der Flea, glaube ich.
Ja, klar, natürlich.
Der Basser ist gut, absolut. Absolute Legende, der Typ, vor allem auch vom Aussehen her, völlig ikonisch.
Da möchte ich noch mal einen Bezug auf Folge 2 bei euch nehmen. Robert Trujillo von Metallica, so wird der Name ausgesprochen.
Danke
weil für auch,
die erhellenden Worte
auch,
an der
auch ich habe mich habe einen Bildungsauftrag und habe mir gedacht, da kann man doch die Leute zur Folge 2, die ich sehr witzig fand, noch mal zurückführen.
Danke, danke. Ja, da haben wir tatsächlich gestrauchelt. Da wussten wir gar nicht, wie wir den aussprechen.
Ich habe es aber auch heute aber checken müssen. Also tatsächlich. Ich weiß, wie der Name geschrieben wird, aber ich wusste nicht genau, wie man ausspricht. Ich habe gedacht, hey, das guckst du mal nach.
Wir werden jetzt aber das Fass mit Metallica und Bass.
Nee, das müssen.
Überhaupt nicht aufmachen.
Also sagen wir so, die
dann hauen die uns die Injustice for All. Da kann ich hier nicht mehr auf die Straße gehen.
Ja gut, aber das ist ja so ein Übe-Playback ist ja dieses Album für Bassisten, weil du kannst ja zu allem recht gut dazu spielen. Aber die Bassposition bei Metallica war immer sehr gut besetzt, egal in welcher Ära.
Mhm, das stimmt. Das ist wirklich so.
Ja, zu deinem ursprünglichen Kommentar mit Linien im Sand. Gerade Linien im Sand hat sehr viel, also ist ein Song, der nicht so, ich sag's mal, gerade durchläuft, sondern sehr viele Facetten so ein bisschen hat. Aber schön, ja.
Ist das Album eigentlich komplett in der Corona-Zeit entstanden? Ich meine, ihr habt einen Song drauf, Neustart für den Sommer, das hört man ja. Das ist so der verzweifelte Ruf mit in Richtung Pandemie und Lockdown. Dass da einfach ein Jahr fehlt im Leben.
Nur dieser Song, Neustart in den Sommer, ist in der Corona-Zeit entstanden, weil wir waren nämlich ich glaube, eine Woche vor Corona, so komisch das klingt, waren wir im Studio fertig mit dem Aufnehmen dieser Platte. Und sind ein paar Leute von uns weggeflogen, um ein Video zu drehen. Dabei hat sich mein Sänger etwas verletzt. War dann auch ein paar Monate außer Gefecht, aber ist alles wieder gut. Das Video haben wir dann anders realisiert. Tatsächlich, wir waren mit allem quasi fertig, bevor das Ganze losging. Und wir haben ja auch die Tour zweimal verschoben jetzt. Also die ist dann nächstes Jahr. Die wird dann auch wahrscheinlich nicht für immer Freitour heißen, sondern irgendwie anders. Weil irgendwann ist der Drops auch gelutscht. Also, ja.
nach 3 für immer frei Alben ist es dann auch.
Du, also irgendwann nutzt auch das sicher.
Ja, aber wir hatten auch 3 Lockdowns, von daher, das ist für jeden Lockdown ein Teilalbum.
Es gab auch 3 Matrix-Filme, also von daher, weil die Frage ist halt ja, die Frage.
Das ist jetzt qualitativ irgendwie, da war dann irgendwie, da gab es einen starken Abfall in der Qualität.
Das stimmt.
Das ist ja sicherlich bei euch nicht der Fall.
Nee.
Hast du einen Lieblingssong von dem Album? Was magst du da?
Also, tatsächlich... Ich finde Für immer jung tatsächlich die eine Single-Auskopplung eine sehr starke Nummer, weil ich finde, der Song hat was, der ist kompakt, der ist, ich finde den Text auch sehr gut, der ist, hat jetzt nichts mit mir zu tun in dem Sinne, aber ich finde einfach, insgesamt können sich in unseren Songs viele Leute wiederfinden. Und das ist auch das, was wir oft als Feedback mitbekommen. Also wir sind, ich sage jetzt mal so, wir hatten das mal irgendwann intern, wo ich gesagt habe, naja, auch eine Band verändert sich und gerade eine Band mit so ein paar, nennen wir es mal, Ausrichtungswechseln, minimalen oder Weiterentwicklungsstufen, so könnte man es vielleicht besser nennen, stößt ja nicht bei jedem Fan auf Nächstenliebe, wenn man halt nicht den einen Song zum 5. Mal schreibt, sondern halt sich auch tatsächlich weiterentwickelt und die nächsten Iterationen von dem eigenen Dasein eben ja rausbringt oder zu Papier oder zum Ohr bringt. Geboren, um frei zu sein, finde ich noch einen sehr, sehr starken Song. Der ja, hat sowas Hymnenartiges. Also das Album an sich ist ein sehr guter Mix aus dem, was wir im Moment machen wollen, weil in einer Band wie uns wird ja relativ schnell nachgesagt, oh, ihr macht nur das, was die Plattenfirma sagt oder der Produzent, und das ist halt völliger Quark, weil wir halt einfach selber schreiben. Also wir haben einen Produzent, der auch mitschreibt, aber im Endeffekt ist das eine Kollaboration und wir kriegen da jetzt nicht irgendwie vorgesetzt, ja, du spielst das.
Das ist mir noch aufgefallen, als ich auch so, nehmen wir mal im Vergleich zu Aus der Asche, glaube ich, dein
richtig.
Erstes ja. Album auch, wenn man das hört, das ist ja, ich will nicht sagen wild, aber dann doch eher so unkonventionell, ungezwungen, wirklich auf die 12 teilweise, ja. Und los, Attacken, ja. Ne? Alles so ein bisschen durch. Und dagegen jetzt dieses Für immer frei Album, das ist teilweise, also wirkt es fast schon so minutiös durchorchestriert, also wirklich sehr professionell vom Aufbau, ja. Von der ganzen Orchestrierung. Das wirkt wirklich sehr, sehr, sehr gut. Von daher, das wäre nämlich auch eine meiner Fragen noch gewesen, ne? Ob euch das auf die Füße fällt, dass es heißt, ja, jetzt macht ihr hier, was ist ich, nur noch, was ist ich, da, four on the floor und irgendwie stampfend alle grölen mit. Und es funktioniert alles schön, 4 Takte Aufbau, ja, man macht nichts mehr neben der 12, es ist ein geradeaus Schlagzeug, weißt du, nichts mehr, nichts bricht mehr aus und nichts geht mehr in irgendeine wilde, punkige Richtung. Fällt euch sowas auf die Füße? Weil das ist mir natürlich aufgefallen, das wirkt wirklich unglaublich gut und professionell, wobei ihr ja eigentlich wirklich ja eine große Gruppe von Leuten seid, die ihre Songs ja selber schreiben und dann natürlich auch die Texte, die eigenen Texte reinbringen, ne? Da kommt ja jetzt, gehe ich jetzt einfach mal davon aus, niemand, der dann sagt, guck mal hier, ich habe schon für Peter Maffay geschrieben, nimm mal den.
Ja, Texte sind alle quasi bandintern, ein Haupttexter, und hier und da wird auch mal ein Song beigesteuert oder auch Ideen beigesteuert. Das ist auch eine Kollaboration. Da wird auch, da wird genauso dran gearbeitet wie an der Gitarrenlinie oder an der Dudelsackmelodie. Und das ist gut so, weil ich meine, das Musik machen und Musik schaffen sollte ein Entwicklungsprozess sein und sollte sich verbessern. Also was auch immer besser ist. Also viele Leute kommen natürlich und wir spielen ja immer noch Songs von Aus der Asche und die sind auch gut. Aber wie du sagst, der Sound vor allem der Platte ist eine ganz andere Zeit entstanden und auch geschrieben worden und auch arrangiert. Also gerade du kannst ja sehr viel im Arrangement machen. Wer spielt wo was und wer ist wann ruhig? Also das Schlimmste, was Musiker immer machen, ist, man setzt ein Instrument drauf und noch eins und noch eins und noch eins und noch eins, anstatt dass...
Das ist mir bei die Hälfte der Asche aufgefallen, ja, ne?
Da war viel Alarm.
Und so jetzt ist es sehr differenziert, ne?
Ja, das ist, aber das ist, ich nenne es mal auf musikalischer Ebene und auf Einzelmusikerebene auch natürlich eine eine Weiterentwicklung und wir haben uns professionalisiert und ich sage jetzt mal so, wenn wir als Rockband, wenn man uns ab und zu sieht, wie wir rumnerden, uns Tutorials angucken, irgendwie Bücher liegen rum mit How to Engineer a Song und der, also ich habe letztens tatsächlich noch bei einem Kollegen aus Amiland, ein bekannterer Bassist, habe ich letztens noch Unterricht genommen.
Wenn das das Ergebnis ist, dann hat es sich auf jeden Fall gelohnt.
Du ab und zu mal ein Feedback zu bekommen, ist nicht verkehrt, weil man schwimmt ja in seiner eigenen Suppe und wir alle wissen, auf Dauer ist das nicht so gut. Und wir geben uns auch gegenseitig immer Feedback, das ist auch so, also es ist eine Kollaboration. Ja.
Das ist für mich ein gutes Stichwort, weil mir ist was aufgefallen. Ich habe das Album von euch, ich habe das Booklet ein bisschen durchgeblättert und dann finde ich den Namen Henning Weland da drin, dass der da reingeschrieben worden ist. Und die Leute danken ihm. Und für alle in meinem Alter brauche ich das nicht erklären, wer das ist. Für die jüngere Generation, die hier zuhört, das ist The Brain von H-Blocks.
Ganz genau, ja.
Oder für die Sanfteren auch Söhne Mannheims.
Das stimmt, ja.
Stimmt, da hat er ja, aber in beiden Rollen finde ich ihn, also ich finde den Mann sensationell. Also ihr habt allerhöchste Hochachtung, auch wie gesagt, dieses H-Blocks-Album Time to Move, das ist immer noch ganz vorne irgendwie in den hiesigen Streaming-Medien in meiner
Playlist. Habe ich letzte Woche noch gehört.
Ja, und das hat auch einen Basslauf.
Der
allererste Basslauf, wenn du den hörst, weißt du sofort, wo es hingeht.
Ja, genau. Der Henning, also wir in einem Studio, wo wir waren, da war der Henning tatsächlich auch zeitgleich und hat an eigenen Songs gearbeitet und wir hatten diesen Song Mittelfinger Richtung Zukunft und da hat es sich unter anderem ergeben, eben da ist der Swiss von Swiss und die anderen noch mit dabei, ein Rapper und dann hat man den Henning einfach mal so, ich sag jetzt mal, in der Küche irgendwie gefragt, hey, du, wir hätten da was, willst du mal reinhören, hast du vielleicht Bock? Und dann war das gegessen. Und weil der Henning, der geht da rein und ich sag jetzt mal, alte Schule, der stellt sich dann da hin, lässt sich da irgendwie einen Text geben und gibt da einfach mal Vollgas. Und das war super beeindruckend. Wir haben ja auch zu dem Song noch ein Musikvideo gedreht. Sau cool, irgendwie so das auch mitzubekommen. Wie jemand arbeitet, den man, ich sag jetzt mal, damals habe ich, ich weiß es noch wie heute, als ich die Time to Move gekauft habe. Es war damals, gab es in Karlsruhe noch den Wertkauf da habe ich die Time to Move gekauft. Ich glaube 93 oder 94?
94 kam
94, ich,
raus. Wenn du so 93 gekauft hast.
Krass. Komisch. Also ich spiele seit 93 Bass, also immerhin kann ich das Datum
zuordnen. Vielleicht war es sogar 93. Ich will es gar nicht. Keine Ahnung. Ich hatte sie später, aber weil ich später Zugriff auf moderne Medien hatte.
Ja, gut. Die haben auch in Karlsruhe im Substage, damals noch das alte Substage am Ettlinger Tor, diese wirklich hinten zugemauerte Unterführung. Da hat H-Blocks ist da aufgetreten. Mit der Time to Move. Und ich glaube, wenn es hochkommt, waren da 60 Leute da. Oh. Aber ich kann mich daran erinnern, dass Henning da am Multicore, das im Substage an der Decke befestigt war, nach hinten zum Mischpult, dass die Leute nicht drüber stolpern, weil das ganze Ding war ja auch nicht hoch, war ja halt eine Unterführung. Ja. Dass der sich da bis in die Mitte entlang gehangelt hat und sich dann fallen hat lassen in die Menge. Und gut, du fällst ja nicht tief, so aus 2,70 Meter.
Du stehst ja dann.
Wir haben ihn gut gefangen, den jungen Mann. Aber daran kann ich mich erinnern, das war spitze. Da habe ich mich echt gefreut.
Ich habe die nur mal auf dem Fest in Karlsruhe gesehen. Das war etwas größere Bühne ein paar Jahre später, ich glaube 98 oder sowas. War beeindruckend. Also beeindruckend, wie man halt einfach so, keine Ahnung, 40.000, 50.000 Leute irgendwie zum Springen animieren kann auf so einem halben Hügel.
Ja. Lass uns aber noch mal über euer Album ein bisschen sprechen. Wir sind jetzt ein bisschen abgedriftet. Mittelfinger Richtung Zukunft wäre auch mein Tipp gewesen, wie groß der Einfluss da ist. Einen zweiten hatte ich, das ist Palmen aus Stahl. Ja. Finde ich auch ein brutal guter Song, der unglaublich groovt. Und dieser Groove, das kommt auch so in Richtung H-Blocks aus der Ecke so ein bisschen gefühlt. Muss nicht sein, aber war da auch so ein tendenziell ein bisschen Einfluss da?
Ich habe beide Songs nicht geschrieben. Ich habe tatsächlich, also ich habe bei früheren Alben, die zwei aus der Asche, habe ich viel geschrieben, Musik. Ich schreibe heutzutage im Moment eigentlich gar nichts mehr, was aber nicht an Bequemlichkeit liegt, sondern wir haben so viele Songwriter bei uns, die da gerne Input beisteuern und ich sage jetzt mal, zu viel ist dann auch nichts. Und ich kann tatsächlich bei beiden Songs, ich kann nur erahnen, von wem die Grundideen kamen, aber da, ich sage jetzt mal so, dass es, wenn man das ganze Album betrachtet, ist das ja ein ultra bunter Mix. Ich würde schon sagen, so fast so eine Best-of aus Best of 10 Worlds, würde ich sagen. Wir haben immer mal wieder solche, ich nenne sie mal Groove-Nummern, wir haben auch mal so ein paar Prügelnummern, wir haben auch hier und da punkiger oder Stino-Rock-Nummern oder auch mal was Softeres. Also tendenziell ist die Balladenanzahl eher ein bisschen gering bei uns, was aber auch, ich sag jetzt mal, bringt keinen um bei uns.
Nee, aber es überrascht. Also ich meine, das gerade Mittelalter-Rock bietet sich ja unglaublich an. Ihr habt ja auch Kollegen, andere Bands in diesem Mittelalter-Rock-Sektion, da hast du auf jedem Album auf jeden Fall irgendwo mindestens eine Ballade. Das ist bei denen Pflicht.
Stimmt. Und tatsächlich bei eine Ballade gibt's. Rose im Winter gibt's bei diesem Album. Aber tendenziell ist es bei uns fast immer nur ein Song auf dem Album oder so.
Was ist denn von dem Album für dich am kompliziertesten zu spielen gewesen? Mal abseits davon, dass die Dudelsäcke nicht gestimmt sind. Nicht auf dem Album, aber...
Kompliziert für mich zu spielen bei dem Song. Also ich finde das Intro von Linien aus, ist nicht kompliziert, aber so ein bisschen Konzentrationsding, weil du diesen einen Lauf da gleich hinbekommen musst. Kompliziert ist tatsächlich gar nichts für mich. Das liegt aber vielleicht auch daran, dass ich sehr viele Songs in meinem Leben schon lernen durfte, im Sinne von vielen Bands, viele, viele verschiedene Sachen gelernt und auch reines Interesse am Lernen eben habe und man sich gern auch einer kleinen Herausforderung stellt, wo man einfach sagt, hey, cool, das hätte ich jetzt so nicht erwartet im Sinne von, das will ich jetzt zu meinem Repertoire hinzufügen. Mein Anspruch beim Spielen, und ich habe immer drei Phasen, was das angeht, das für die Musiker ist das jetzt immer interessant. Ich habe drei Phasen. Die erste Phase ist, ich bereite mich daheim vor. Da kann ich jeden Fehler machen, da kann ich von Noten ablesen, da kann ich verschiedene Bässe ausprobieren. Aber da mache ich so den Grundstock von dem, wie ich mich als professionellen Musiker sehe. Ich bereite mich gut vor. Level 2, das ist bei vielen schon das Endlevel, aber Level 2 ist für mich der Proberaum, wo ich dann auch zumindest nach der ersten Probe eines neuen Songs die Noten wegpacke. Also das heißt, wenn ich einen Fehler mache, dann mache ich ihn da. Wenn ich mich verzähle irgendwie, was weiß ich, Teil verpennt, Rhythmus falsch gelernt, whatever, dann mache ich ihn da. Ich möchte ihn nicht auf der Bühne machen. Und da mache ich dann halt meine Fehler. Und das Letzte ist dann quasi, also dann geht's wieder zurück an meinen eigenen Schreibtisch quasi. Das Letzte ist dann Bühne. Und im Proberaum muss es aber schon so laufen wie auf der Bühne. Das heißt, ab einer gewissen Wiederholungszahl an Songs oder an Spielen von Songs möchte ich, dass man das jetzt aufnehmen könnte und auf eine Bühne bringen könnte. Und das ist mein eigener Anspruch als Musiker.
Okay. Ja. Das ist insgesamt für Leute, die nicht so viel Einblick haben, und deshalb machen wir das ja, ist es ein, finde ich, total spannender Aufbau an der Stelle, dass man überhaupt mal sieht, wie entsteht sowas, wie kommt man da rein, und so, dass es dann auf der Bühne auch wirkt wie aus dem Studio raus.
Da kann ich auch noch was hinzufügen. Also tatsächlich ist bei mir so, dadurch, dass ich nicht nur Bass studiert habe, das hatte ich schon vorher. Ich habe irgendwann mal gelernt, Noten zu schreiben, Noten zu lesen für den Bass. Und der Vorteil an dieser Geschichte ist einfach, ich habe all meine Saltatio-Songs, alle Basslines, habe ich aufgeschrieben. Das heißt, wenn wir irgendeinen alten Song rauskramen, dann habe ich den kürzesten Weg. Ich lese einfach diese Noten und lerne den Song relativ schnell. Ich muss ihn nicht raushören. Und ich muss quasi nichts damit machen, außer ihn zu replizieren, und dann verliere ich halt sehr wenig Zeit. Das heißt, ich kann mich aufs Musikmachen selber konzentrieren.
Was trinken wir denn eigentlich? Warte mal.
Ich fange mal an.
Fang du mal an.
Ich bin ja beruflich hier und da im Südwesten Deutschlands unterwegs, und von überall, wo ich bin, bringe ich mir Bier mit. Und meistens trinke ich es am selben Abend. Diesmal habe ich mir ein bisschen was aufgehoben. Es ist zum einen weil ich letztens in Mannheim war, habe ich mir von dort ein Bier mitgebracht, weil ich es noch nicht so kannte. Ich kannte das Eichbaumpilz, aber ich kannte noch keinen Eichbaum Kurpfälzer Helles. Keine Ahnung. Das mache ich mir jetzt gleich mal auf und probiere das. Um auf Nummer sicher zu gehen, trinke ich natürlich immer noch einen Budweiser aus Budvar dazwischen, weil da kann man nichts mit falsch machen. So, warte mal, mein kurzes.
Ah ja, sehr schön.
Ich probiere das Eichbaum.
Probier das mal. Dabei kann ich dir erzählen, dass ich mich heute Nachmittag in einen Sauvignon Blanc verliebt habe, tatsächlich, nachdem ich auch ein Budweiser getrunken habe. Und zwar wieder von den Gebrüdern Lauermann und Weiher. Das ist der Vorteil, wenn kurze Wege haben wir ja gehabt, du ja. Mit deinen Noten. Ja. Bei mir ist es tatsächlich 20 Meter zu Fuß über die Kreuzung. Auf der anderen Seite ist es Weingut. Mit den Jungs bin ich inzwischen richtig gut befreundet. Und die haben einen 20er Jahrgang Sauvignon Blanc rausgehauen. Der sucht wirklich momentan seinesgleichen. Grandios, sie schreiben hinten drauf, Exotik im Glas und pure Trinkfreude. Ich würde sagen, Erotik im Glas. das ist schon ein sehr sexy Weißweinchen. Schön gekühlt, rein in die Rüb. Das ist was Leckeres. Da ansonsten füllen wir natürlich dann später auch nochmal mit Bier auf den ganzen Schreck. Ich meine, wir haben heute zwei Premieren. Also die erste Premiere ist tatsächlich, wir sitzen am gleichen Mikrofon, David und ich, und nehmen zum allerersten Mal zusammen auf, dank Corona. Niedrigen Inzidenzzahlen ist uns das möglich. Und nochmals recht herzlichen Dank an Frank auf der anderen Seite, unser allererster Gast. Sau gut.
Und der beste, den wir je hatten.
Genau. Und Frank trinkt auch echt Essener Wasser, wahrscheinlich.
Es könnte auch.
Ja,
könnte
oder
auch,
es ist eine dünne Schorle.
Es könnte auch ein klarer sein, aber.
Ja, das wäre natürlich, ja, Essener Wasser steht für schön Doppelkorn.
Genau. Nein, ich bin tatsächlich vor kurzem nach Mülheim an der Ruhr, also 15 Kilometer weiter gezogen und es schüttet hier.
Ruhr City.
Genau. Und es schüttet hier wie Sau schon den ganzen Tag und zur Feier des Tages trinke ich ein schönes Hahnenwasser. Keine Sorge, der Band geht's gut. aber bei mir ist es tatsächlich so, und da zähle ich auf euch, weil das habe ich in der vorigen Podcast-Folge natürlich mitbekommen, dass ihr da mit Köstlichkeiten so um euch werft, mehr oder weniger. Ich trinke seit Ende 1997 keinen Alkohol. Und,
nein, gar keinen.
Ja, deswegen sehe ich aus wie 20.
Das ist, das muss ich auch feststellen, ja. Das ist beneidenswert, muss ich das anerkennen.
Bald sehe ich aus wie 14 wahrscheinlich.
Wenn es so weiter rückwärts
genau,
geht.
Genau.
Ja, dann musst du vielleicht das ein oder andere Bierchen musst du einstreuen, um irgendwie zumindest gleich alt zu bleiben.
Wenn mir jemand Bier gibt, dann weiß ich, wo ich es abladen kann, oder?
Ja, natürlich.
Ja,
naja. Wir haben noch eine Kategorie, die würde ich gerne mal einführen. Und das ist unsere nach oben geschlossene Wolfi-Skala. Also für alle, die allererste Intro-Folge nicht gehört haben, wir haben einen Freund, das ist der Wolfi, der macht Witze am laufenden Band. Aber, und da muss man halt leider sagen, nur jeder Zehnte sitzt so richtig gut. Mhm. Aber der ist der Kracher. Und zwar die Nummer 10 ist immer diejenige, die dann so richtig toppt. Und zwar so, dass man sich auch gerne 9 andere, schlechtere Witze davon anhört. Und deshalb haben wir uns diesmal gedacht, wir probieren Bassistenwitze anhand der Zielgruppe aus. Also du bist sozusagen unsere Zielgruppe.
Und weißt du was? Den ersten hat der Frank schon gleich an sich selbst ausprobiert. Den hat er vorhin schon selber gebracht. Den können wir gleich streichen.
Ja, den ersten können wir streichen, genau. Wie heißen die Leute, die immer mit Musikern abhängen?
Ja, danke.
Bassisten. Okay, mein persönlicher Favorit ist tatsächlich, was sitzt im Proberaum und hat ein IQ von 48? Zwei Bassisten.
Entschuldigung, da muss ich auch, ja, also bei dem muss ich auch wirklich echt kichern. Also das tut mir leid, aber das, ich muss zu deiner, also nicht nur Ehrenrettung, weil du stehst da, glaube ich, drüber, muss ich ja auch sagen, ich spiele leidlich und ich habe spät angefangen damit, aber ich spiele gern, mehr gern als gut spiele ich Schlagzeug. Mhm. Und das gibt ja, also wir nehmen uns ja da nichts. Also nee, wir sind nee, ja beide Ziel der Attacken aus der, keine Ahnung, Kunstfraktion.
Wir sitzen auf derselben Luftmatratze. Und das ist nicht schön.
Hast du einen, David? Hast du eigentlich einen Lieblingsbassistenwitz, Frank?
Boah, nee, aber ich höre sie da. Also, was weiß ich. Also von, guck mal, das, also ich habe ja nicht nur Schlagzeuger und Leute, die Blasinstrumente mit neuen Tönen spielen, sondern um mich herum, sondern ich habe halt auch sowas wie einen sehr lieben, netten Gitarrentechniker, der mir ab und zu auch mal meinen Bass stimmt und meinen Bass sauber macht, wenn ich mich mal wieder nicht halten konnte und so weiter. Der ist auch immer ganz gut mit Sprüchen dabei, aber ist ein ganz netter.
Das lustig finde ich, und der zieht bei dir halt überhaupt gar nicht, geht ein Bassist an der Kneipe vorbei.
Ja.
Der geht halt völlig ins Leere jetzt.
Der geht auch komplett an der Zielgruppe gerade vorbei. Aber kommt ein Bassist aus der Musikschule, greift genauso wenig bei dir.
Wobei es gibt so einen typischen Witz oder Spruch von wegen, Bassist kommt nicht zur dritten Unterrichtsstunde, weil er auf Tour ist oder so irgendwas. Also das.
Aber Tour ist ein schönes Stichwort. Lass uns mal ein bisschen zu Saltatio Mortis nochmal gucken. Mhm. Album haben wir besprochen gehabt. Soweit wirklich schönes Stück, und was auf jeden Fall zu erwähnen wäre, und das ist eine Besonderheit, glaube ich, das ist euer viertes Album auf Platz 1 der deutschen Albumcharts in Folge.
Jawohl.
Das ist jetzt, wir reden hier nicht so über Zufallstreffer. Das ist schon, und deshalb habe ich eingangs auch gesagt, das ist eine satte Macht, was ihr da repräsentiert als Band
schon
und
fett,
als Musiker in Deutschland.
Ja.
Also viel zum Thema Weiterentwicklung und ich sag mal, gute Orchestrierung und gutes Arrangement der Songs. Also irgendwas müsst ihr ganz mächtig richtig machen.
Also sagen wir es mal so, also der Dank geht ja natürlich auch an die Musikschaffenden und an unsere Crew und alle Leute, die mit uns arbeiten, weil ich meine, wie gesagt, ist alles Teamwork. Aber halt vor allem natürlich an die Menschen, die immer noch, ich sag's mal, eine CD kaufen und halt von ein Konzertticket kaufen und auch mal ein T-Shirt kaufen. Also letztendlich die Fans. Und ich meine, genau die machen genau das möglich, was man früher nur, sagen wir, vom Wertkauf bis zum Schleile, bis zum WOM und wie sie alle hießen, diese Musikläden, die wir alle nur auf irgendwelchen Chartplakaten gesehen haben. Und ich musste dämlich vor mich hingrinsen, als ich unseren Namen zum ersten Mal in einem Mediamarkt irgendwie in der CD-Abteilung gesehen habe. Das war so aus der Aschezeit da die Ecke. Auf der anderen Seite ist es tatsächlich eine Ehre, das als Lebensunterhalt machen zu dürfen in der heutigen Zeit.
Habt ihr, ich meine, Saltatio Mortis, ich habe mir das alles angeguckt. Ihr seid ja unglaublich aktiv, und jetzt steht ihr auch gerade wieder in den Startlöchern für Touren, die ihr spielt. Ihr seid demnächst im September auf dem Bullhead City Wacken Open Air, habe ich gesehen. Seid ihr da mit dabei? Hast du auch schon gesagt, ein virtuelles Live-Konzert gespielt.
Ja.
Und zwar auch vor euren Fans. Das ist krass.
Also ja. Wir hatten vor Publikum gespielt, weil wir 150 Fans, ich glaube es waren 150, hatten wir die Möglichkeit gegeben, ein Foto von sich einzuschicken, und es wurde auf Pappe gedruckt, und die standen quasi im Raum, während wir diese Streaming-Show gespielt haben. Das wirkt auch sehr spooky. Vor allem haben wir am Abend davor halt all diese Dinger aufgebaut, und irgendjemand von der Halle oder der Veranstalter kam vorbei und meinte irgendwie, wie, ihr baut das alles selber auf, wir gucken uns nur an, denken uns, naja, wer soll es denn sonst aufbauen, ist ja keiner da.
Na gut, ihr seid aber auch genug.
Das stimmt. Und bezüglich 4-Nummer-1-Alben und so weiter, ich meine, wir laden immer noch LKW, weil die Kisten mit Equipment und Gitarren und Bässen und Schlagzeugen immer noch nicht alleine in so einen LKW reinwandern. Und wir machen das zusammen mit unserer Crew. Und das gehört dazu.
Beziehungsweise, da sind wir bei einem anderen Thema. Teil eurer Crew ist ja auch eine Dame, also Teil der Prometheus GmbH, die ja Teil der Crew ist. Wie nennt ihr sie? Susanne?
Ja, Susanne.
Und für dieses Engagement oder für ihr Engagement habt ihr ja auch den Inklusionspreis der Stadt Karlsruhe bekommen, 2021.
Ja, also
sensationell. Wir waren, herzlichen Glückwunsch dazu.
Vielen lieben Dank. Das ist Ja, die Susa ist schon lange bei uns angestellt und hilft uns bei vielen Dingen, die sie besser kann als wir. Und wir sind ja auch, letztendlich sind wir ein Unternehmen. So viel Rock'n'Roll wie geht, aber wir sind ein Unternehmen und haben dadurch auch, also wir sind unsere eigenen Angestellten, aber wir haben auch hier und da Menschen, die uns da unterstützen und viel Spaß mit uns haben, hoffe ich. Und ich sage jetzt mal so, die Band Rush hat einen tollen Titel, Songtitel, der heißt Show Don't Tell. Das heißt halt einfach machen und nicht drüber reden, sondern einfach machen. Und es ist eine Ehre für uns als Band aus Karlsruhe, diesen Preis zu bekommen, weil irgendjemand muss es tun und wir sind da gerne vorne mit dabei.
Genau, und ich glaube dazu, wer sich dazu informieren will, ich glaube, gibt auf YouTube oder der Stadt Karlsruhe gibt es auch ein entsprechendes Video dazu, ja. Wo die Preisträger inklusive ihr glaube ich als allererstes dann vorgestellt und gezeigt werden mit dem Engagement. Es ist glaube ich so, dass die Susa eben schwerbehindert ist, und ihr sie aber auch dann unterstützt, auch in Krankheitszeiten und auch in vermeintlichen Ausfallzeiten und da wirklich Hände in eine Hand wischt die andere, ja. Quasi alles ineinander greift und ihr euch alle gegenseitig unterstützt, ihr von ihren Fähigkeiten unterstützt und sie dann auch von euch sehr.
Also im Endeffekt bei so einer Band, also wie gesagt, dass jeder, der Musik macht, weiß einfach, eine Kiste trägt sich nicht in den Proberaum allein und auch nicht raus. Und im Endeffekt ist das völlig egal, wer für uns oder mit uns arbeitet, es ist immer eine Teamleistung. Und wenn es dem einen nicht so gut geht, trägt der andere die paar Prozent mehr. Und das war schon immer so.
Aber YouTube ist für mich ein schönes Stichwort. Ihr fangt jetzt wieder an, ein bisschen mit zu touren. Wir hatten ja gesagt, ihr spielt auf dem Bullhead City Wacken Open Air im September. Ihr wart gerade auf dem MPS Borken. Ja. MPS ist so ein Mittelalter-Festival, falls man das nicht kennt, das tourt auch durch die Gegend. Das gibt's an ganz vielen Städten, in ganz vielen Städten. Speyer, glaube ich, auch mit dabei. Zum Beispiel Karlsruhe gab's oder gibt's das noch?
Gibt's noch.
Gibt's noch sogar.
Ja, nur nicht jedes Jahr, also deswegen, ja.
Und man hat so den Eindruck, dass das Mittelalter-Festival inzwischen, das MPS, für euch die Fanbase sozusagen mit anzieht. Mein Eindruck ist, das Festival ist für euch so außenrum gebaut, dass ihr da spielen könnt.
Also wir sind so ein bisschen auf dem Festival natürlich auch groß geworden, weil der Vorteil dieses MPS, auf dem wir früher als Mittelalter-Band als junge Mittelalterband begonnen haben. Wir hatten da halt natürlich auch Chancen, mal neue Songs auszuprobieren, mal auch eine E-Gitarre mitzunehmen und so weiter. Und der Vorteil des MPS ist einfach, es findet hier und da im ganzen Land statt, hat viele Veranstaltungen da wirst du automatisch viel Publikum ausgesetzt und viele Menschen besuchen mehrere dieser MPS-Events, um uns zu sehen, unter anderem. Natürlich auch da ihren Tag zu verbringen und da ihren Hobbys und Freizeitaktivitäten nachzugehen und ich sage jetzt mal in Gewandung oder auch ohne Gewandung irgendwie eine coole Zeit zu haben, inklusive Musik.
Eine Sache muss ich noch ansprechen, weil ich das auch im Vorfeld sehr faszinierend fand, weil das ein ziemlicher Spagat ist. Vom Mittelalter nach Twitch zu Twitch. Darauf müssen wir noch ganz kurz eingehen, weil das ist wirklich 1492 und 2021 miteinander verbunden.
Je nachdem, wie du die Zahlen drehst, kommst du da dann hin. Das ist vielleicht auch so ein Mathematik-Ding oder so ein Zahlenspiel.
Wahrscheinlich kann man da eine Verschwörungstheorie draus
basteln. Also es gibt sicherlich den einen oder anderen Zuhörer, der sagt, jetzt ergibt alles für mich einen Sinn. ich sage jetzt mal so, Corona-Zeit, keine Konzerte, keine Shows, kein gar nichts erstmal. Was machen wir? Und so kamen wir unter anderem auf Twitch, weil es eine Plattform gab, die wir bis dato noch nie ausprobiert hatten. Und dann haben wir da hier und da mal ein paar Dinge gemacht. Die kamen sehr gut an, aber wir sind immer noch eine Band. Deswegen haben wir das auch irgendwann ein bisschen zurückgefahren. Und der ein oder andere Bandkollege ist sehr aktiver Twitch-Nutzer. Und wir standen dann da, wie so die, die Ahnungslosen vom Prediger und haben gesagt, so, jetzt erklärst du uns mal, was Twitch ist. Und dann hat er das gemacht und haben gesagt, ah ja, okay, kann man mal ausprobieren. Also ich meine, was sollte schief gehen? Kam gut an, wurde gut angenommen, war unterhaltsam und unter anderem waren wir dieses Jahr nach unserer Streaming-Show, also nach unserem Streaming-Konzert, waren wir bei jemand eingeladen, den kannte ich nicht und jeder, dem ich das erzählt habe, du, wir sind da demnächst auf so einem Event von so einem Typ namens Knossi. Man muss dazu sagen, Knossi ist einer der erfolgreichsten deutschen Twitcher, wenn nicht der erfolgreichste, glaube ich. Macht auch immer solche Events mit Sido zusammen. Die haben ein Mittelaltercamp gemacht.
Richtig.
Und die, also sechsstellige Einschaltquoten. Und da haben wir als einzig musikalischer Überraschungsgast, waren auch nicht angekündigt, haben wir spielen dürfen. Eine Stunde und das.
Und das ist ja, das ist ja eine ganz neue Zielgruppe, die man sich erschließt.
Ja,
ne?
Ja.
Und das ist jetzt, das ist genau der Multiplikator, der du jetzt für uns heute bist.
Da, gerne, gerne. Also,
du bist unser Twitch.
Ich bin ja auch so ein großer.
Oder unser Knossi.
Okay. Der Knossi kommt auch aus Süddeutschland, nur so nebenbei. Dann später entdeckt.
Ja, aber das ist, also das kenne ich auch nur, habe ich, wahrscheinlich sind wir alle zu alt dafür, um das irgendwie aktiv zu verfolgen. Oder ich,
es ist auch nicht meine Plattform.
Also ich kenne das ab.
Aber ja. Hey,
aber weil du.
Ganz kurz noch, so. mein Patenkind ist im Dreieck gesprungen. Also er ist, wie alt ist der? Anfang 20. Der ist im Dreieck gesprungen, als ich gemeint habe, wir sind dann da. Und er so, oh, das kann ja nicht wahr sein, bla bla. Und ich so, wer ist das? Muss ich auch erstmal recherchieren. Aber okay.
Aber weil du sagst sechsstellig, schauen wir doch mal, ihr habt...
Also sechs gesagt?
Ja, hatte ich. ein zwei auf zwei von zehn auf der Wolfie-Skala. lass uns doch noch mal ein Stückchen nach vorne gucken. Wir hatten vorhin YouTube, wir hatten sechsstellige Einschaltquoten. Da könnt ihr ja momentan drüber lachen, sechsstellig. Wenn ich mir jetzt angucke, ihr habt eine Single... vervideot, ja, und hat da ein Musikvideo draus gemacht. Unglaublich viel Druck in dem Video, ist meiner Ansicht nach sehr aufwendig produziert, erzählt eine komplette Geschichte, gedreht in einem Wikingerdorf in Alsfeld, wenn ich das richtig weiß.
Ja.
My Mother Told Me, grandioser Song. Und ich habe einmal kurz die Stats rausgezogen, die Statistik vom 11. Juli, das ist jetzt drei Tage her. Über 1 Million Aufrufe. Ja. Leute, das ist dann siebenstellig. Da könnt ihr über sechsstellig echt lachen.
Das ist fett. Also als wir das, also wir gucken ja natürlich auch hier und da mal auf diese Statistiken und das Ding ist einfach so ein bisschen durch die Decke gegangen. Und tatsächlich, weil wir es vorhin von Firma und Angestellten und so weiter haben, dieses Musikvideo hat unsere eigene Firma produziert. Also Teile von der Band, ich nicht. Ich war schön im Warmen, stand nicht drei Tage in diesem Wikingerdorf und habe da Filmchen gedreht. Ich stand da nur irgendwann im Wald.
Wollte ich sagen, ich habe dich beim Making-of gar nicht gesehen.
Ich stand im Wald in der Pfalz und hab dann unter Bäumen eine halbe Nacht verbracht, als wir diesen Band-Performance-Teil gedreht haben. Aber Wahnsinn, also was heute möglich ist. Und wir haben wirklich ein so geiles Team und Teile der Band sind da auch mit involviert im Sinne von produzieren, Scripting, Szenenaufbau und so weiter. Und das ist großartig, was wir da teilweise schaffen. Also wir haben schon einige unserer Musikvideos selber gedreht. Ich sage jetzt mal, erfinden uns da hier und da auch mal total neu. Und dass dieses Video, gut, ist ein englischer Titel vielleicht, also vielleicht kommt es deswegen gerade international so gut an. Es gab sehr viele neumodisch sagen die Jugendlichen, also haben wir hier in der Straßenecke erzählen lassen, diese Reaction-Videos, diese Reaktionsvideos auf unser Video ging.
Man muss parlierst im Neumodernen.
Man muss am Zahn der Zeit bleiben und habe ich mir hier erzählen lassen. Kam das also wirklich Wahnsinn. Also und ich glaube auch, das hat natürlich mit dazu beigetragen, das Video oder den Erfolg des Videos natürlich zu verbreiten.
Vor allem, das ging ja dann rasant. Das war ja dann innerhalb von 3 Wochen.
Ja.
Dass ihr diese Millionen Views da erreicht habt. Ja. Also das
sehr überraschend, auch für uns.
Also ohne uns wären es jetzt am 11. Juli, na gut, ich kam vielleicht später, wären es zwei weniger gewesen. Aber ich glaube,
jetzt echt zweimal geguckt.
Aber ich finde es auch soundmäßig, also das ist ja schon, das hatte ich jetzt auf dem Für immer frei Album so nicht gesehen. Also mit diesem so stampfendes Staccato, Das ist schon massiv.
Also wir wollten den Song auch mit einem bestimmten Sound ausstatten. Und haben dafür eine Menge Dinge im Studio gemacht. Also mit unter anderem auch drei Leuten, die irgendwie in einem großen Raum stehen und gleichzeitig Trommeln spielen und damit du einfach so eine Wucht bekommst an Sound, und die sind ganz leicht runtergemischt an manchen Stellen, und dann kriegst du halt auch, also das kannst du auch nicht künstlich erzeugen, dann kriegst du halt auch diesen, ich nenne es mal diesen eigenen Sound.
Ja, der Sound, also Zum Sound selber von dem Video, ich finde, hat so einen Ausblick gegeben auf Saltatio Mortis möglicherweise 2022. Das ist ein von Für immer frei ein bisschen weggerückter Sound mit mehr, wie will ich es denn sagen, mehr Druck in einer bestimmten Richtung. Ja, ihr verlasst da auch euer Lieblingstempo, habe ich so den Eindruck.
Dieses etwas schnellere, oder was?
Ja, genau.
Also, ja, aber es ist auch wieder eine womöglich auch mit dem englischen Text eine Weiterentwicklung und natürlich auch eine Erschließung von nochmal neuen Märkten.
Das Lustige ist ja, wenn man durch unsere komplette Historie durchguckt, wir haben ja alles Mögliche an Sprachen gehabt. Wir haben Latein, wir haben Deutsch, wir haben Englisch, wir haben Französisch, wir haben, ich glaube, Schwedisch schon gehabt.
Ich kann es manchmal nicht auseinanderhalten. Ich verstehe es halt dann teilweise nicht und dann denke ich mir, es muss was anderes sein.
Genau, oder es ist ein Instrumentalsong. Also wir haben schon irgendwie gefühlt alles gehabt, und ich finde es auch cool, dass wir als Gruppe auch einfach mal solche Sachen uns erlauben, wo, ich sage jetzt mal, wo jemand mit dem Masterplan um die Ecke kommen würde und sagt, hey, ihr singt doch Deutsch, bleibt doch bei Deutsch, bla bla bla. Aber das war einfach so eine zündende Idee, wo es halt einfach hieß, hey, ich habe hier diese Grundidee, das und das wäre meine grobe Idee, so einen Song zu machen. Und das haben wir wohl recht passend und erfolgreich umgesetzt für uns. Also wir sind da sehr happy mit dem Ergebnis. Ein fetter Song geworden.
Absolut, ja. Absolut. Ich muss ganz kurz noch dazu, und dann schließen wir das wirklich ab. Und ich weiß gar nicht, ob es ein Lob ist oder ein Tadel oder was weiß ich. Aber ich fühlte mich durch dieses stampfende Vorangehen und dieses Staccato in Teilen ein klein bisschen in Richtung Rammstein orientiert. Aber natürlich in einer ganz anderen Weise dargeboten. Aber irgendwie hatte ich manchmal das Gefühl, ich will da gar keinen Vergleich
anstellen. Nee, du, ich kann aber die Assoziation nachvollziehen. Also ein ziemlich prägnanter, direkter Gitarrensound. Ich sage jetzt mal, ziemlich punktuell gespielt. Und das haben die Kollegen gerade in rhythmischer Fraktion ja auch sehr oft. Und das nutzen die auch ganz gut. Von daher,
ich sehe es als tolles Lob. Insgesamt nicht unerfolgreich.
Würde ich mal sagen, ja. Als deutscher Act.
Ja.
So, ich würde einmal kurz Zusammenfassung und vor allem ein ganz recht herzliches Danke an dich sagen. Weil wenn ich, schon wieder so spät auf die Uhr gucke und schon wieder so viele Flaschen leer. Recht herzlichen Dank an dich, Frank. Ihr habt auch einen Podcast. Saltatio Mortis hat einen eigenen Podcast bei Radio Bob, wenn ich das richtig weiß. Also an alle die Metalisten, Hörer und Fans, hört doch mal bei Saltatio Mortis auf dem Podcast rein bei Radio Bob. Das lohnt sich auf jeden Fall. Ich habe mir ein paar Folgen angehört, habe mich prächtigst amüsiert.
Ich glaube, die aktuelle Folge bezieht sich auf Tourerlebnisse.
Stimmt, ja.
Und ja, Erlebnisse aus dem Backstage-Bereich.
Das stimmt, ja. Da gibt es immer viel zu berichten. Sehr kurios.
Ich glaube, ihr habt auch einen anderen Rhythmus, weil wir sind aktuell so auf ungefähr zwischen 4 und 5 Wochen. Ist das, was die Metalisten ausspucken? Ihr habt, glaube ich, ein bisschen einen anderen Takt.
14-tägig, soweit ich Erinnerung habe. Ja, der Podcast, also für alle, die das jetzt wild suchen, der heißt Med und Moshpit. müssen ja irgendwie in diesem Bereich bleiben, den wir da, aus dem wir kommen. Und also das Feedback zu dem, was wir da treiben, das macht der eine Bandkollege, der Jan bei uns, das Feedback ist super und die Leute kommen auch mal um die Ecke und sagen, boah, irgendwie letztens die neue Folge gehört, super geil und super witzige Geschichte hier und da und so weiter. Und ich sage jetzt mal so, ich glaube, wir könnten unendlich viele Tourerlebnis-Podcasts machen oder Folgen machen. Aber ja, der Vorteil am Musikersein ist, von gutem bis katastrophalem Kaffee und anderen Dingen erlebst du halt einfach sehr viel.
Wo seid ihr als nächstes?
Als Band? Wir sind als nächstes in Oberhausen. Und in Bückeburg sind 2 Tage hintereinander. Man fühlt sich dann schon wieder wie auf echter Tour. Ja, die Tourdaten gibt es natürlich auf all unseren sozialen Kanälen und auch auf unserer Homepage. Und da kann man sich informieren, weil, wie gesagt, diese Zeit im Moment ist ja, da ändert sich auch mal was. Da kann man dann quasi up to date bleiben. Wir haben auch ein Newsletter. Wer ganz bequem sein will, lässt sich einfach eine Mail schicken. Und von daher. Genau,
also ja. Bei Radio Bob oder saltatio-mortis.com.
Ganz genau.
Kann sich jeder sicherlich dann die entsprechenden Infos holen. Zur Komplettierung noch: 23.07. ist es in Oberhausen diesen Jahres und am 24.07. in Bückeburg.
Gut, habe ich mitgeschrieben. Danke.
Das als Service auch für dich, dass ja, du dir den Wecker stellst.
Wäre gut, wenn du auch da bist.
Ja, okay.
Okay. Ausblick auf David, was machen wir das nächste Mal?
Das nächste Mal werden wir nehmen wir wieder eine punkigere Note ein, die ja Saltatio Mortis zumindest textlich auf jeden Fall haben. Wir nehmen das musikalisch noch ein bisschen auf und verschärfen das Tempo. Packen quasi die große Platte in die Geschwindigkeit der kleinen und kümmern uns ums Thema Thrash. Nennen wir es mal Thrash par excellence. Und wenn alles gut geht, haben wir dabei auch wieder einen Gast. Ob der wirklich qualitativ so hochwertig sein wird und so, also mich so auf neue Ebenen schieben wird, das wird sich noch zeigen.
Ja, die Latte liegt hoch, muss man sagen.
Jetzt hast du Latte gesagt.
Wieder ein 2 von 10er Wolfi-Witz. Frank, dank dir.
Wirklich wunderbar. Vielen Dank für die Einladung.
Das war ein sehr, sehr schöner Abend. Vielen herzlichen Dank auch von meiner Seite.
So, dann würde ich sagen, machen wir nochmal Prost.
Prost.
So. Frank mit dem Wasser. Jo. Und bis bald.
Wasser für den Basser. Okay.